Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Und apropos Schönheit der Welt. Wir werden in dieser Woche hier in der Lesart aufs Fahrrad steigen mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern, denen das Rad besonders viel bedeutet. Stefanie de Velasco hat sich zum Beispiel ein Fahrrad aus Industriemüll gebaut. Das werden wir uns vorstellen lassen. Und mit Hans Zischler werden wir über sein Hightech-E-Bike reden. Heute schauen wir uns an, warum die Dichtung und das Fahrrad überhaupt so viel miteinander zu tun haben. Und das machen wir mit dem Literaturwissenschaftler Thomas Schmidt, der unter anderem Professor an der Universität Heidelberg ist und dort ein Seminar zu genau dieser Frage gibt. Seien Sie willkommen, Herr Schmidt. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Sie schreiben in der Seminarankündigung, das Fahrrad sei sogar mal zum Symbol für die Dichtung selbst erklärt worden. Wer war denn so ekstatisch fahrradbegeistert?
Das war in dem Fall Richard Dehmel, also einer der bedeutendsten und wirkungsmächtigsten Lyriker in der Zeit, der ein sehr ironisches Gedicht geschrieben hat, Radlers Seligkeit, in dem heißt es in der letzten Strophe noch: Goethe machte das zu Fuß und Schiller ritt den Pegasus, ich radle, radle, radle. Und das Erstaunliche ist, dass sich Autoren von Zola, Twain, Tolstoi, Thomas Mann, Dehmel selbst mit dem Fahrrad als Attribut haben ablichten lassen.
Jetzt haben Sie, waren Sie in den USA, kurz Frankreich, Deutschland. Welches Land war denn besonders fahrradbegeistert oder ragte eins hervor? Also dichtungsmäßig fahrradbegeistert?
Also im deutschsprachigen Raum Wien, durch Arthur Schnitzler, der eigentlich der Messias des Radfahrens gewesen ist und jeden bekehren wollte, Radfahren zu müssen. Literarisch vielleicht zuallererst Frankreich, wo mit Alfred Jarry, der Übermann, 1898, und Maurice Leblanc, der berühmte Erfinder des Meisterdiebs Lupin, zwei Autoren, sich ganz dem Radfahren in ihren Texten hingegeben haben. Nun wachsen uns Flügel, heißt der Roman von Leblanc, in dem zwei Paare von Paris aufbrechen und sich dann völlig verlieren beim Radfahren.
Und heißt das auch, das Beispiel, was Sie jetzt beschreiben, dass da auch tatsächlich durch das Radfahren neue Ideen, neue Fantasien in die Literatur eingezogen sind?
Es ist eine kurze Phase. Also es ist ungefähr, man muss sich das klar machen, das Rad, wie wir es heute kennen, ist 1888 fertig. Ja, da erfindet Dunlop den Reifen, den aufblasbaren, die Lenkung und der Antrieb haben sich getrennt. Also es gibt die Kette und man tritt ganz anders. Und das hat für eine kurze Zeit, während so ganz viele Projektionen, sozusagen, was das 18. Jahrhundert mal versprochen hat an Individualität, Mobilität, Naturerfahrung, Authentizität, wird kurzzeitig auf das Fahrrad sozusagen projiziert und kommt zu einer völligen Überforderung dieses Instruments. Ja, also man lese Thomas Manns Erzählung Der Weg zum Friedhof, wo da gibt es eine Figur, die heißt Lobgott Piepsam, ein vom Leben gebeutelter Mensch, und dann heißt es, und nun begegnete ihm das Leben, und das Leben ist ein Fahrrad, das ihn völlig beschädigt.
Also eine große Fahrradbegeisterungswelle in der Literatur um 1900 herum, gab es später nochmal solche Wellen?
Na, Wellen vielleicht nicht, aber es gibt eine Kontinuität. Der großartige Übersetzer Friedhelm Ratjem hat ein kleines Buch über Beckett und das Radfahren geschrieben. Das ist sehr, sehr witzig, weil Beckett hat Glücksgefühle gehabt dabei. Die beiden wichtigsten Romane der zweiten Jahrhunderthälfte in der deutschen Literatur, die das Fahrrad in den Mittelpunkt stellen: Uwe Jonsson, das dritte Buch über Achim, das sozusagen das Fahrrad als so eine Art soziale Transmission verwendet. Und dann noch Tefe Schur und
den großen ostdeutschen Fahrradfahrer.
So, ja. Also, dritte Buch über Achim ist ja ein westdeutscher Journalist, kommt in die DDR und will verstehen, was da eigentlich passiert. Ja. Und das Fahrrad ist eigentlich die Transmission. Und Uwe Timm, der Mann auf dem Hochrad, der komische Held, Tierpräparator Franz Schröter, der sich ein Hochrad kauft in dem Augenblick, wo schon das Niedrigrad eingeführt ist und dann in Coburg versucht, das Radfahren zu lernen. Und daran wird auch sozusagen eine ganze Mentalitätsgeschichte entwickelt. Also es gibt eine Kontinuität, die sich ja bis in die Gegenwart zieht.
Ja, genau. In der Gegenwart, mir hat der Autor Jan Faktor vor gar nicht so langer Zeit erzählt, wenn wir jetzt mal auf die Produktionsseite gucken, dass er seinen jüngsten Roman, Trottel heißt er, zum Teil auf dem Rennrad geschrieben hat. Also er musste, hat er beschrieben, immer erst so eine Strecke zurücklegen, sich ausarbeiten und dann kam er irgendwie in einen Flow im Denken, sodass er auf dem Rennrad seinen Text, also die ersten Entwürfe zu dem Roman in ein Diktiergerät, das er an den Körper geschnallt schlug, da sprechen konnte. Kennen Sie andere Fälle aus der Gegenwart, wo das Rad so ähnlich bedeutsam ist für die Literaturproduktion?
Naja, erstmal zu Faktor selbst. Also das ist ja für die Vorläufer im Sinne des Wortes am Ende des 18. Jahrhunderts, die das Gehen entdeckt haben als sozusagen Basis für die Literatur, ja, zu wandern und zu spazieren. Was das große Problem, dass die Texte ja erst ex post entstanden sind. Und das Gleiche, also nichts gegen Faktor Selbstaussage, aber es ist schon heikel. Also ich kenne das aus meiner eigenen Raderfahrung, dass man eher den Kopf ausschaltet, als dann Ideen zu haben. Aber natürlich gibt, also im Übrigen ist das ja ein großartiger Roman von Faktor. Und es gibt eine schöne Beziehung zwischen Dichten und Radfahren dort drin, dass er sagt, dass das Dichten, das Schreiben ist eigentlich wie das Fahren mit einem Rennrad mit hart gepumpten Reifen über Kopfsteinpflaster. Und das ist, bei Jan Faktor kann man ja alles annehmen, das ist quasi eine Entgegnung gegen Martin Heidegger, der eine Vorlesung gehalten hat über das Vergleichen und dort sagt, was man überhaupt nicht vergleichen kann, sind Dichten und Radfahren. Und wenn man es machen würde, sei es eine Geschmacklosigkeit oder noch etwas Schlimmeres.
Da widerspricht Jan Faktor.
Absolut, ja, würde ich auch widersprechen. Aber ganz klar, das glückliche Geheimnis von Arno Geiger. Wo Arno Geiger, das ist ja so eine Art Poetikvorlesung, die wir nicht überprüfen können, aber Arno Geiger ist ja ein sehr, sehr ernsthafter Schreiber, wo er sagt, er hat eigentlich sein Material nachts in Wien mit dem Fahrrad aus den Papiercontainern geholt. Und dort hat das Fahrrad auf einmal eine ganz andere Präsenz nochmal. Erstaunlich sozusagen, dass Wien mit Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Bär Hoffmann, was weiß ich, mit allen, ja, Adele Sandrock, alle sind Rad gefahren. Karl Kraus hat sich drüber lustig gemacht, dass Wien sozusagen gut 100 Jahre später noch einmal zu so einem Ort der literarischen Fahrrad-Erfahrung wird.
Wien hat auch eine tolle Fahrradinfrastruktur, habe ich mal beim Besuchen dort festgestellt. Aber lassen wir am Rande. Eine schöne Fahrradgeschichte finde ich auch, eine Graphic Novel des Berliner Comic-Autors Marvil. Der hatte mal die große Ehre, ein Lucky Luke-Album zeichnen zu dürfen, also in eine der größten Comic-Serien überhaupt einzusteigen. Und da hat er in einem sehr kühnen Handstreich Lucky Luke vom Pferd geholt, also sein geliebter Begleiter, Berater, Transportmittel, Jolly Jumper. Von dem wurde Lucky Luke getrennt und aufs Fahrrad gesetzt und musste konnte auf dem Fahrrad durch den Wilden Westen radeln. Sind Ihnen ähnlich radikale Schritte mal begegnet?
Ja, das klingt etwas anachronistisch, aber es gibt noch viel anachronistischeres, nämlich bei Mark Twain. Mark Twain, der sich 1884 selbst ein Hochrad gekauft hat und die ganzen Qualen beim Erlernen des Radfahrens, ja, die waren ja alle in der Radfahrschule, bis zu Walter Benjamin, der das auch beschreibt, hier in Berlin. Ja. Und Mark Twain macht das dann in einer kleinen Szene in seinem Roman Connecticut Yankee in King Arthur's Court zum Thema. Obwohl das nur 3 oder 4 Seiten sind im Roman, sind die Illustrationen oftmals des Titelblatts immer Ritter auf dem Hochrad. Also die Geschichte ist ja Hank Morgan, ein technisch universeller Zeitgenosse des 19. Jahrhunderts, wird ins Mittelalter transferiert an King Arthur's Court, also König Arthur, reist mit dem durch England, wird verhaftet, soll hingerichtet werden und dann kommen 500 Rittern auf Hochrädern und befreien die. Und das ist auch so, aber da sieht man, was dieses eigenartige Instrument Fahrrad in dieser Anfangszeit für Projektionen hervorgerufen hat. Ja. Und
Ich würde gerne mal noch mit einer anderen Perspektive auf das Thema schauen. Sie leiten in Baden-Württemberg auch die Arbeitsstelle für literarische Museen, Archive und Gedenkstätten in Marbach. Und da haben Sie, also in dieser Funktion, haben Sie in dem Bundesland 11 literarische Radwege initiiert. Ist da der Grund jetzt, dass das Rad einfach praktisch ist, um da von Museum zu Gedenkstätte zu kommen? Oder trägt da das Radfahren nochmal was Besonderes zur Wahrnehmung bei?
Ja, es gibt sozusagen eine Wolte. Im Ende des 19. Jahrhunderts ist die Geschwindigkeitserfahrung auf dem Rad was ganz Neues, also geradezu rauschhaft. Ja? Das ändert sich in dem Augenblick, wo das Automobil dazukommt und wo das Motorrad dazukommt. Noch, wenn ich das richtig erinnere, 1898 war das Fahrrad mit 65 km/h schneller als das Auto. Und dann kippt das völlig um. Und dann ist eigentlich die Raderfahrung eine Erfahrung der Langsamkeit und des Abtastens. Und es gibt zwei Autoren, Werner Bergengrün und Albrecht Goes, die zu ihrer Zeit zu den meistgelesenen gehörten, die sich unmittelbar vor der Nazizeit und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg auf ihre Fahrräder gesetzt haben und den Raum abgetastet haben, um zu sehen, wo die Kultur ist. Und bei den Radwegen, die wir gemacht haben, geht es ja nicht nur um Museen und Gedenkstätten, sondern es geht vor allem auch um die Orte, die man nicht als literarische erkennt. Mhm. Ein Eisenbahntunnel in Laufen, wo Hölderlin geboren ist, aber dieser Eisenbahntunnel ist sozusagen der Hauptort von Heimito von Dodoros Roman Ein Mord, den jeder begeht. Dort geht auch der Radweg vorbei und so haben wir das mit allen 11 gemacht, das langsame Abtasten des Raums, die eigene körperliche Erfahrung mit literarischen Orten und letztlich mit der Literatur selber.
Zum Schluss noch eine Spekulation bitte. Es geht ja sehr langsam bei uns in der Bundesrepublik, aber ganz allmählich bekommt das Rad ja in den Städten doch etwas mehr Platz und das Radfahren wird selbstverständlicher. Wird das Auswirkungen haben auf die Präsenz des Fahrrads in der Literatur? Was meinen Sie?
Also wenn man sich die Literaturgeschichte so ansieht, dann eher nicht.
Ja,
also
was
selbstverständlich ist, ja. Das setzt keine Fantasien mehr frei und keine literarischen Räume werden dadurch neu geschaffen. Also da wäre ich eher skeptisch. Ich war erstaunt und erfreut, das bei Jan Faktor und Arno Geiger zu sehen. Also das sind ja Texte, die gerade erst entstanden und veröffentlicht wurden. Aber die Tendenz scheint mir dann ein bisschen abenteuerlich, dass das Fahrrad dann noch größer wird im Text.
Thomas Schmidt zum Fahrrad in der Dichtung der Zukunft und zu seinem Seminar Die Dichtung und das Fahrrad an der Uni Heidelberg. Besten Dank für den Besuch.
Vielen Dank.
Und morgen wird es in der Lesart in unserer Rad- und Literaturreihe um Stefanie de Velasco und ihr Fahrrad aus Industriemüll gehen.